Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wunderbar, Charlie, du darfst gleich wieder nach oben kommen. Ja. Wir haben ja noch eine Rechnung zu begleichen. Ja. Ich habe früher zeitlang geboxt. Und ist ein Sport, den ich nach wie vor ganz gut finde. Und ich habe gedacht, ich muss euch da mal aus dem Sport was mitbringen, ein Bild, ja, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Und von daher, genau, Charlie, du darfst dich schon mal vorbereiten, schon mal aufwärmen. Ja.
Ich glaube, ihr versteht mich auch so ganz gut. Ich möchte euch was demonstrieren, und zwar gibt es beim Boxen natürlich viele Angriffstechniken, aber es gibt vor allem auch Abwehrtechniken, weil ihr wisst auch, wie im Fußball, das Spiel oder der Kampf wird gewonnen in der Defensive. Ja? Weil wenn man nichts, keine Gegentreffer kassiert, dann hat man irgendwann die Möglichkeit, quasi zum Schlag auszuholen. Und da möchte ich euch eins vorstellen, und zwar die sogenannte Doppeldeckung. Die ist die sogenannte Feiglingsdeckung, weil relativ einfach und es kann relativ wenig passieren. Ja? Das funktioniert ungefähr so, dass ich einfach mit beiden Armen quasi mit Körper und Gesicht decke. Und Charlie, darf ich jetzt einfach machen? Bearbeiten, ja. Natürlich hätte Charlie auch noch viel härter zuschlagen können, hätte mir nichts ausgemacht. Aber ihr habt gesehen, so eine Deckung, danke Charlie, das war's schon, ja. Relativ gut stand, ja. Mit dieser Deckung haben Muhammad Ali zum Beispiel in einem seiner bekanntesten Kämpfe gewonnen, obwohl er eigentlich der krasse Außenseiter war. Und das hat einfach so funktioniert, dass er so lange hat auf sich eindreschen lassen. Er ist dann noch zusätzlich so in diese Ringseile gegangen, die nicht gut genug gespannt waren. Das heißt, er hat auch nicht die volle Wucht abbekommen, aber er konnte so relativ gut und relativ lang standhalten.
So, wunderbar, perfekt. Und er hat so relativ lang eben standhalten können, bis der Gegner erschöpft war, und er konnte dann quasi zum Angriff übergehen. Und ich finde das ein relativ gutes Bild, einfach weil ich glaube, dass wir Menschen relativ häufig auch in so einer Doppeldeckung verharren. Ja? Und zwar im übertragenen Sinn natürlich. Im übertragenen Sinn natürlich. Und zwar glaube ich, dass wir gegenüber Gott, aber auch gegenüber uns selbst, gegenüber, das ist noch an, manchen Fragen, die sich in unserem Leben so stellen, manchmal in so eine Doppeldeckung gehen. Ja? Also wir verstecken uns quasi hinter unseren Fäuschen, hinter unseren Sicherheiten, unseren vermeintlichen Sicherheiten. Und blöde Frage, wo daran liegt das, dass das so knarzt? Sonst würde ich vielleicht tatsächlich... Okay. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch häufig genau in so eine eigene Deckungshaltung gehen. Vielleicht können wir gerade mal unseren ersten oder unseren Bibeltext, den ich mir rausgesucht habe, an die Wand pinnen. Leider habe ich auch noch meinen Drücker vergessen. Das heißt, ich gebe dir immer eine Handzeichen, wenn es zur nächsten Folie geht. Das ist eine Geschichte, wo ich glaube, dass Gott uns versucht, aus unserer Doppeldeckung herauszuholen. Ja? Ich glaube, dass wir häufig uns versuchen zu schützen, ja, und deshalb nichts an uns rankommen lassen wollen. Deshalb mit Pendeln und mit Deckung. Ja? Und ich glaube, dass deshalb Gott manchmal sehr direkt Dinge anspricht. Dass Gott manchmal quasi um unsere Deckung zu umgehen, nicht um uns zu verletzen, sondern um uns quasi rauszuholen aus dieser Deckung, die auch verschiedene Sachen eben nicht an uns heranlässt. Und ich glaube, dass diese Geschichte eine Situation ist, wo Jesus einen Menschen so ein bisschen aus seiner Deckung rausholen will. Ja? Ist ja manchmal sehr provokant, manchmal sehr, vielleicht, dass man auch denkt, ja, ist hart, ja? Aber ich glaube, dass Gott eben das manchmal eben machen muss, um uns aus diesen vermeintlichen Sicherheiten in gewisser Weise herauszuholen. Ich lese euch einfach mal vor. Und zwar steht sie in Markus 10, und zwar 17 bis 27. Als er weiterziehen wollte, also Jesus, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr die Geschichte hört, aber mich fordert die ja so ein bisschen aus meiner Deckung raus, ja, oder mich verunsichert es auch ein bisschen, oder mich macht es ein bisschen unruhig, wenn ich das lese, ja, weil ich nicht so genau weiß, wer ich denn jetzt in dieser Geschichte bin. Und ich habe deshalb einfach mal quer gelesen, so in den drei anderen synoptischen Evangelien. Da wird diese Geschichte eins zu eins auch so erzählt. Und wir wissen eigentlich auch gar nicht so wirklich viel über diesen jungen Mann, der da zu Jesus kommt, außer dass er einflussreich war. Und zu Einfluss, ja, da gehört damals wie heute, da gehört Geld, da gehört Ansehen, ja, vielleicht auch, ich habe sogar mal diese Bücher noch, vielleicht man gibt ja auch sowas wie Wissen, ja, Macht durch Wissen sozusagen, ja. Auf jeden Fall hatte dieser Mann ziemlich viel, ja. Wir wissen, vermutlich hat er auch vieles geerbt, ja. Aber er war nicht nur reich, ja, er hat es jetzt nicht durch Betrug erworben, sondern er war angesehen. Das heißt, er hatte sich das in gewisser Weise auch verdient. Ja, ob er es jetzt vererbt bekommen hat, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ja. Steht nicht drin. Aber er hatte zusätzlich auch noch einen guten Ruf. Das wissen wir von Lukas, aus dem Lukas-Evangelium. Und nach eigenen Aussagen hatte er sogar einen so guten Ruf, oder hatte er einen guten Ruf, unter anderem deshalb, weil er auch alle Gebote gehalten hat. Das heißt, er hat auch nach den jüdischen Gesetzen gelebt und hat sich dort, zumindest in seinen Augen, auch viel erworben und viel verdient. Ob das jetzt wirklich stimmt, ob er wirklich alle Gebote gehalten hat, das lasse ich jetzt mal hinten angestellt. Ja, vielleicht war er einfach auch nur ein bisschen zu sehr von sich überzeugt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich vermute es mal fast, aber Jesus spricht es nicht an. Er sagt nicht: Ah, das stimmt doch gar nicht, du hast ja im Kindergarten irgendwo mal abgeschrieben oder irgendwie sowas. Ja. Gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil, Jesus, da steht ein kleiner Satz, und diesen Satz, das ist so eine kleine Randbemerkung, die auch für das Thema gar nicht so wichtig ist, aber die ich ziemlich wichtig finde und die ich deshalb erwähnen möchte. Denn da heißt es, dass Jesus diesen jungen Mann voll Liebe angesehen hat. Ich habe euch mal noch ein Bild mitgebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mitgebracht, weil ich es witzig fand, weil es so kitschig ist, ja, da dieser herzförmige Baum in einem Meer aus roten Rosen. Ja, ich fand es so kitschig, dass ich es mitgebracht habe. Aber ich finde dieses Bild von wegen, dass Jesus ihn voller Liebe anschaut, dass das drinsteht, dass es so wichtig ist, dass es der Markus erwähnt, weil es muss ja offensichtlich ein ziemlich intensiver Blick gewesen sein. Ein Blick, der darüber hinweg sieht, dass dieser junge Mann vermutlich jetzt nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, dass er eben nicht so gut ist, wie er eigentlich sich hält, aber der einfach voller, ohne nachzufragen, ohne ihn jetzt näher zu kennen im Detail, ihn einfach voller Liebe anschaut. So wie eigentlich nur ein Vater oder eine Mutter sein, ihr Kind, ich glaube, das ist das einzige Beispiel, was mir einigermaßen einfällt, dieses Kind kommt auf die Welt und es hat ja auch noch überhaupt nichts getan und trotzdem schauen die Eltern es voller Liebe an. Ich glaube, so in etwa muss dieser Blick von Jesus sein. Ich finde es schön, dass es hier explizit erwähnt wird und ich weiß nicht, ob du dir das manchmal auch bewusst machst, ja. Dieser junge Mann ist nichts Besonderes, ja, ist einfach nur ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Und jeder einzelne von euch hier, den schaut Jesus auch mit diesem Blick der Liebe an. Wenn ihr wollt, dürft ihr gern an dieses Bild dabei denken, ja, einfach weil es so intensiv ist, ja. Und ich finde, es tut gut zu wissen, bei allem, was ich vielleicht auch getan habe, was ich vielleicht auch falsch getan habe, Jesus schaut mich mit einem Blick der Liebe an. Und es ist eben halt auch nicht so, dass wir manchmal denken, wie von wegen der gestrenge Gott, der irgendwo im Himmel sitzt, ja, und nur darauf wartet, dass wir irgendeinen kleinen Fehler tut, um dann mit der Peitsche quasi uns eins draufzugeben, ja, und zu sagen, ich habe es euch doch gesagt. Ganz im Gegenteil, Gott freut es überhaupt nicht, sondern er ist traurig darüber, wenn wir verletzt werden, weil er uns eben mit diesem Blick der Liebe anschaut. Aber weil er auch diesen Mann mit so einer Liebe anschaut, ja, erkennt er auch, es ist eine ernsthafte Anfrage von diesem jungen Mann. Er möchte das ewige Leben haben. Er möchte quasi tatsächlich, erwartet eigentlich vieles von Jesus. Und ich weiß es nicht, warum er das genauso sagt, aber was ich auffallend finde, ist, dass Jesus nur eine Auswahl der Gebote ihm gibt. Ja. Er gibt ihm erstmal so ein paar moralische Gebote. Ja.
Okay. Ja, kann ich machen.
So geht's, Johnny. Ich nehme einfach das. Perfekt. Ja, sorry für die Unterbrechung. Genau. An dieser Stelle antwortet Jesus anders auf diese Frage. Er sagt, von wegen des wichtigsten Gebot ist, den Herrn, deinen Gott zu lieben. Ja? Bei dem jungen Mann gibt er eben eine andere Antwort. Und ich glaube, dass das nicht ganz zufällig ist. Ja? Ich glaube, er lässt erstmal den eigentlichen Knackpunkt, das eigentliche Problem des jungen Mannes weg. Ja? Um es dann etwas überspitzt ihm wieder zurückzugeben. Er sagt ja dann, von wegen, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Ja? Gib alles auf. Ja? Weil ich glaube, die Frage und ich glaube, das Problem dieses jungen Mannes, das wird in Vers 24 etwas angedeutet. Da gibt es nämlich in manchen Handschriften steht da drin, es ist schwer für einen Menschen, der auf Reichtum vertraut, ins Reich Gottes zu kommen. Ja? Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch an der Stelle das Problem des jungen Mannes gewesen. Jesus stellt ihm quasi so eine Art Gretchenfrage. Bist du bereit, deine Sicherheit und das, worauf du dein Leben aufbaust, in Frage zu stellen? Ja? Ich glaube, es ist eine andere Formulierung wie das erste Gebot, was er quasi zwei Kapitel später gibt. Ja? Es geht darum, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ja? Worauf setzt du dein Vertrauen? Und ich bin mir ziemlich sicher, es geht hier überhaupt nicht um irgendeine christliche Askese. Ja? Es geht nicht darum, dass Jesus zu jedem Menschen sagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann lebe so eine Art Bettelmönch leben. Ja? Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das überhaupt nicht der Punkt ist. Ja? Es geht nicht darum, dass Jesus heute Morgen zu dir sagt, verkauf alles, was du hast. Ja? Sondern ich glaube, Jesus möchte heute Morgen fragen, worauf baust du dein Leben auf? Was ist deine Sicherheit in deinem Leben? Und ich glaube, dass Jesus uns auch so ein bisschen herausfordert, alles so eine Art All-In zu machen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein All-In ist. Das kommt so ein bisschen aus dem Glücksspiel. Ja? Jesus möchte natürlich nicht, dass du Glücksspiel machst. Du darfst es, wenn du willst. Aber er möchte das nicht unbedingt. Aber er möchte, glaube ich, dass wir in unserem Leben ein All-In machen. Ein All-In bedeutet, ich setze alles auf diese eine Zahl, auf diese eine Karte. Ich gehe mit meinem ganzen Geld, was ich habe, gehe ich rein und ich vertraue auf diese eine Karte. Das ist beim Glücksspiel sehr gefährlich. Ja? Und ich glaube, im echten Leben ist es auch eine gewisse Gefahr. Ja? Also dieses aus dem Boot auszusteigen, ja? Auf Gottes, auf Jesus Frage hin, folge mir nach, das erfordert einen gewissen Mut, glaube ich. Ja? Aber ich glaube, dass es einen riesengroßen, dass das der Schlüssel zu vielem ist, dass wir sagen, ja, ich setze tatsächlich meine Hoffnung eben auf Jesus. Ja? Ich steige aus diesem Boot aus. Und ich glaube, der entscheidende Fehler, den der junge Mann gemacht hat, ist, dass er bei diesem, vielleicht bei dieser Anforderung, folge mir nach und setz alle Hoffnung auf mich, er ist da stehen geblieben. Ja? Er hat nicht angefangen zu fragen, was bekomme ich denn eigentlich dafür? Das ist eigentlich eine normale Frage. Wenn jemand viel von mir verlangt, dann erwarte ich ja auch irgendwie einen Gegenwert, oder? Also ich gebe normalerweise nicht alles auf, völlig ohne Gegenwert. Und eigentlich hätte der junge Mann vielleicht genau das fragen sollen. Er wird ja traurig, ja, und er geht weg. Aber er fängt nicht an zu fragen, ja, Jesus, das ist viel, ja, das ist viel verlangt. Ja. Ich bin eigentlich gar nicht bereit, das herzugeben. Was bietest du mir denn im Vergleich an? Und lohnt es sich denn eigentlich, auf dich zu setzen? Und das Sympathische, etwas später, an einer Person ist, aus dem Kreis der Jünger, vielleicht können wir das mal ganz kurz lesen, der Petrus, der ist nämlich ganz anders. Ja. Der Petrus ist überhaupt ein sehr interessanter Jünger. Ich mag den Petrus sehr, einfach weil er sehr direkt ist und weil er sich traut, auch direkt zu fragen. Ja, die anderen Jünger, die werden wahrscheinlich, so stelle ich mir das immer vor, ja, die stehen da zusammen und tuscheln, was hat er jetzt nochmal gemeint? Ja? Ich habe das nicht verstanden, aber ich traue mich jetzt auch nicht zu fragen. Ja? Der Petrus, der sagt, ich bin mir wurscht, ich frage das jetzt einfach. Ja? Ich gehe einfach auf den Jesus zu und ich frage ihn. Und auch so ist es dann hier, die sind bestürzt, die Jünger, aber nur einer sagt, nämlich Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte ihm, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgungen. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein. Und die hier, die ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein. Also ich finde es einfach deshalb so sympathisch, weil der Petrus fragt nach, ja, was bekomme ich denn dafür? Und ich glaube, man kann das hier, was Jesus antwortet, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ja? Ich glaube eigentlich nicht, dass es hier vordergründig darum geht, dass wir es hier in dieser Welt hundertfach materiell zurückerhalten. Es gibt viele Beispiele von Brüdern und Schwestern, die jetzt nicht in Reichtum leben, sage ich jetzt mal. Ja? Ich glaube auch, dass Gott manchmal auch tatsächlich auch materiell einfach gern und gut versorgt. Manchmal gibt er aber auch was anderes zurück. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Antwort darauf, warum ich eigentlich Jesus nachfolgen möchte. Und es hat damit zu tun, dass ich einen unglaublich großen Hunger habe. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist jetzt tatsächlich ein richtig leckeres Spare Ribs. Ja. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen so argen physischen Hunger, ich habe eigentlich einen anderen Hunger. Dieses Spare Ribs ist einfach im übertragenen Sinn zu sehen. Ich glaube, dass jeder Mensch in gewissen Situationen sich gar nicht so sehr nach physischem Essen und Trinken sehnt, sondern, oder nicht nach der nächsten Mahlzeit, sondern dass wir einen viel tiefer gehenden Mangel haben. Ja? Wir sehnen uns manchmal, wir haben einen richtigen Hunger nach Liebe manchmal, nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit, nach Geborgenheit, nach Bewahrung und so weiter und so fort. Und ich habe manchmal so einen richtig bärenstarken Hunger nach Sinn. Nach einem Sinn in meinem Leben, ja, nach einem Sinn in dem, was ich auch tue. Ja. Ich möchte manchmal nicht nur abends irgendeine blöde Soap angucken, ja, und danach ins Bett gehen und denken, oh, das war's jetzt schon wieder. Ja. Irgendwie der Tag ist halt rum. Ich habe so einen richtigen Hunger nach Sinn. Und ich glaube, dass es ein bisschen daher kommt, dass Gott uns geschaffen hat. Ja. Und da heißt es, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Bisschen bildhafte Sprache, aber ich glaube, dass diese Suche nach meinem Sinn sehr viel damit zu tun hat, dass Gott mir quasi meine Seele eingehaucht hat, ja, dass er eigentlich mein Gegenüber ist, ja, und dass meine Seele so ein bisschen eine Antwort auf diese Frage braucht, eine Antwort auf diese Beziehung braucht, ja, eine Antwort, warum existiere ich eigentlich, ja, weil ich nämlich von Gott geschaffen wurde als sein Gegenüber, ja, und ich glaube, dass meine Seele sich das sehr danach sehnt, eben dieses ursprüngliche Gegenüber eben zu haben. Und ich glaube, man kann fast alles ertragen im Leben. Ja? Man kann Hunger ertragen, man kann Unterdrückung ertragen. Ja? Aber was man nicht ertragen kann, was die Seele nicht ertragen, ist eine Sinnlosigkeit. Und mir ist ein ziemlich krasses Beispiel über den Weg gelaufen sozusagen. Und zwar gab es einen KZ-Aufseher, der von seinen Häftlingen verlangt hat, dass frühmorgens beim Morgenappell, dass sie in der Mitte des Appellplatzes eben ein Loch buddeln müssen. Ja? Natürlich ohne Werkzeuge, klar. Und die haben den ganzen Tag dort gegraben. Ja? Und am Ende des Tages hat er ihnen befohlen, dass sie das Loch jetzt wieder zuschütten müssen. Und so ging das ein paar Wochen. Sie mussten tagsüber dieses Loch buddeln und abends wieder zuschütten. Eine unerträgliche Sinnlosigkeit. Und gerade in dieser Zeit ist wohl erheblich die Selbstmordrate angestiegen. Einfach, weil die Menschen es nicht ertragen, keinen Sinn zu haben. Und natürlich ist es in unserem Leben nicht so krass. Ja? Wir haben diese krassen Situationen nicht, die uns häufig in diese Sinnlosigkeit irgendwie aufzeigen. Ja? Aber vielleicht ist es auch in gewisser Weise ein bisschen ein Problem, ja? Dass wir in unserem Alltag, so in unserem normalen Streben eben nach meine Arbeit gut zu tun, dann das Geld dafür zu bekommen, dass wir da manchmal das einfach vergessen, ja. Was ist denn eigentlich mein tatsächlicher Sinn, ja? Worauf baue ich denn mein Leben eigentlich auf? Und mir ist dann ein Lied eingefallen von einer Band, die ich eigentlich sehr gut finde, die Toten Hosen, ja. Schon ein bisschen älter. Die hatten ein Album, das war sehr, sehr nachdenklich, fand ich. Ja, ich habe euch das Lied jetzt nicht quasi als Audio mitgebracht, einfach weil ich nicht weiß, ob jeder hier die Toten Hosen gern hört. Aber lest euch einfach mal den Text durch, ja. Ich finde ihn ganz witzig, ja. Und ich finde ihn auch sehr zum Nachdenken anregend. Ja? Da heißt es, was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage. Für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut, zu wissen, wie viel ich wert bin, und ich bin gerade hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich es auch gekriegt. Und dann Es ist sehr ruhig, das ist der Strophe, sehr ruhig gesungen. Und dann im Refrain wird richtig geschrien oder gebrüllt, ja, deshalb habe ich es nicht mitgebracht. Warum werde ich nicht satt? Ja? Warum werde ich nicht satt? Ja? Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe physisch alles. Ich bin reich. Ich habe Anerkennung, was auch immer. Das ist das, was mir manchmal meine Jungs sagen, ja, von wegen, sie wollen mal reich werden, ja. Get rich or die trying, sozusagen. Ja. Sie möchten unbedingt Anerkennung haben, sie wollen Geld, sie wollen Ferrari haben, sie wollen ein großes Maschinengewehr haben. Das kann man gar nicht kaufen, aber egal. Aber sie wollen, da streben sie hin. Ja. Und die Toten Hosen haben genau das erreicht und müssen leider feststellen, dass sie bei all dem Essen, das sie haben, überhaupt keinen Sinn haben. Ja? Und ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, dass unsere Seele, die akzeptiert als Sinn nicht Geld. Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Geld ist immer nur... Wofür? Wofür möchte ich dieses Geld? Wofür möchte ich quasi den Besitz denn eigentlich haben, ja? Den materiellen Besitz? Und ich glaube, dass wir oft versuchen in unserem Alltag den Hunger mit eben genau dem zu stillen, den wir haben. Aber Jesus bietet uns eigentlich noch was anderes an und er gebraucht eben auch dieses Bild des Hungers. Und da heißt es nämlich in Johannes 6, Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und natürlich ist es im übertragenen Sinn gemeint. Jesus spricht hier nicht von dem Hunger nach Brot und dem Durst nach Wasser, sondern er spricht von unserer Seele, die Durst hat nach ihrem Gegenüber, nach eben Gott. Und er verspricht uns, dass wir genau das quasi erfahren dürfen, dass der Hunger nach Sinn bei ihm tatsächlich gestillt wird. Und die Frage ist jetzt natürlich, glauben wir das? Ist es nicht eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein? Ja? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute damals und viele Menschen heute daran zweifeln, ja? Weil sie so oft enttäuscht wurden. Es gab so vieles, wo sie hingestrebt haben und es eben nicht diesen Hunger gefüllt hat oder gestillt hat. Und deshalb sind sie skeptisch. Und auch die Jünger hatten immer wieder Zweifel. Die Jünger waren immer wieder überfordert von dem, was Jesus eigentlich von ihnen wollte. Manchmal war es richtig schwer auszuhalten für die Jünger auch, ja. Auch diese Spannung auszuhalten zwischen dem, was sie vielleicht noch gar nicht verstehen und was Jesus da zu ihnen sagt. Und trotzdem sind sie dabei geblieben. Ich glaube, auch wir in unserem Leben kommen immer wieder diese Zweifel auf. Ist wirklich Jesus das, was wirklich letztendlich diesen Hunger in mir stillen kann? Und ich glaube, die Jünger, die haben einen Fehler nicht gemacht, ja. Sie haben nicht aufgegeben. Und ich habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht. Ja? Ein Bild von diesem Hund beim Hunderennen. Ja? Ich finde ihn ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und was man bei diesem Hund so richtig sehen kann, dieser Hund, der jagt einem Ziel nach. Ja? Der jagt etwas nach, auch wenn er vielleicht in Runde 1 das Ziel noch gar nicht sieht und wenn er sich manchmal vielleicht auch fragt, was mache ich hier eigentlich? Aber dieser Hund, der lässt sich nicht abbringen. Und genau so war das bei den Jüngern auch. Sie haben sich nicht abbringen lassen. Sie sind dabei geblieben. Sie haben quasi zu Jesus gesagt, wohin sonst sollen wir gehen? Wir singen das ja manchmal auch im Lied. Ja? Wo sonst könnte denn unser Hunger gestillt werden? Sie sind dabei geblieben, auch wenn sie vielleicht manches nicht verstanden haben. Und Tabea, ganz schön, ganz kurz. Und ich habe mir überlegt, ich möchte dieses Bild von diesem Hund, der jetzt sinnbildlich für die Jünger steht, einfach mit nach Hause nehmen. Ich möchte an diesem Jesus dranbleiben. Ich möchte bei ihm suchen und ich möchte einfach bei ihm meinen Hunger stillen lassen. Die Jünger haben dann letztendlich den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen kann. Am Ende ihres Lebens sind tatsächlich von den 12 Jüngern sind 10 eines unnatürlichen Todes gestorben. Oder 11? 11. Ja, wie auch immer. Was aber zeigt ist, die hatten Zweifel, die haben gefragt, aber am Ende ihres Lebens, sie haben nicht aufgegeben, haben sie gewusst, es lohnt sich. Das ist das, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Auf diesen Grund kann ich mein Leben bauen. Und sie waren am Schluss so sehr überzeugt, dass es für sie kein Problem mehr war. Natürlich in der Situation war das sicher schlimm, aber es war kein Problem mehr für sie eben, alles aufzugeben, weil es sich lohnt, auf diesen Jesus zu bauen. Und ich habe mir überlegt, natürlich, das sind sehr krasse Situationen, aber es gibt auch andere Situationen. Ja, man kann diesen Jesus, glaube ich, erfahren. Ja, man kann ihn kennenlernen. Und ich möchte euch, habe einfach heute mir noch gedacht, ich möchte einfach noch ein paar Leute zu Wort kommen lassen. Zwei hatte ich angefragt, eine ist leider krank. Tim, vielen Dank schon mal, dass du einfach bereit bist, eine Erfahrung zu erzählen aus deinem Leben, wo du einfach das erfahren hast, dass Jesus, dass es sich lohnt, auf diesen Jesus zu bauen. Ja? Und dass man diesen Jesus eben erfahren kann. Und dass es sich eben lohnt, wie dieser Hund an ihm dran zu bleiben.
Ja, also ich habe jetzt natürlich den Einstieg von der Predigt verpasst im Kinderprogramm. Aber genau, eine Geschichte, die ich erzählen möchte grundsätzlich war, als ich noch in Cheese Revolution war, in meinem zweiten Jahr, da ist was Tragisches passiert. Gerade am Ende vom Jahr, kurz vor dem Summer Team, in der Vorbereitung, habe ich eine Nachricht bekommen, dass mein Patenonkel gestorben ist. Und den hatte ich, zu dem habe ich zwar nicht so viel Kontakt gehabt, aber ja, trotzdem tief im Herzen halt getragen. Und er ist nicht nur einfach so gestorben, sondern er hat sich letztendlich sogar das Leben genommen. Und ich war absolut wütend auf Gott. In dem Moment, als ich die Nachricht bekommen hatte, war ich absolut wütend und hatte überlegt, okay, was mache ich jetzt mit der Nachricht? Was soll ich damit machen? Bin erstmal rausgegangen in den Park, habe einfach nur Gott meine Gedanken gesagt. Und dann ist mir klar geworden, okay, ich muss, zum einen habe ich das dann jemandem nochmal weitererzählt gehabt und habe aber dann am Abend oder ja, frühen Abend bin ich joggen gegangen. Ich hatte einfach das Verlangen danach, einfach loszujoggen, ohne irgendwie einen Plan zu haben, sondern einfach wegzurennen, so in Anführungsstrichen. Ich hatte halbwegs einen Plan, aber ich bin einfach gerannt und ich habe einfach nach jeder Kurve neu entschieden, ah, ich laufe jetzt hier lang oder ich laufe da lang. Und das war in Oslo in einer Gegend, wo ich grundsätzlich auch nicht wirklich wusste oder wo ich mich nicht so arg ausgekannt hatte. Ich habe grob gewusst, wo ich bin, aber das nur ganz, ganz grob. Und ich habe aber einfach auch einen tiefen Frieden dabei gehabt, das Ganze, ja, da einfach auf Gott zu vertrauen, sowohl beim Joggen als auch aber vor allem bei der kompletten Situation, und habe einfach Gott während dem Laufen einfach meine Gedanken erzählt gehabt und einfach gesagt, wie traurig ich bin, wie, ja, welchen Schmerz ich empfinde. Irgendwann bin ich sozusagen zufällig in einen Wald gekommen oder ja, in ein Waldgebiet gekommen, und ich war, wie gesagt, stockwütend und bin, aber habe in diesem Laufen, in dem Wütendsein und in dem Gebet letztendlich mit Jesus auch irgendwo mit der Zeit einen Frieden bekommen. Und lustigerweise, das war, würde ich sagen, das schönste Jogging-Erlebnis für mich, weil ich letztendlich an Orten vorbeigekommen bin, an Seen vorbeigekommen bin, wo ich nie die Idee hatte, irgendwie, wie man da hinkommt, A, B, wie man nachher zu dem Sonnenuntergang kommt, wie man zu einer Plattform kommt, wo eine richtig schöne Aussicht ist auf Oslo. Und Gott hat in all dem irgendwie gewirkt und ich wusste, Gott ist mit mir. Gott steht mit mir durch diesen Schmerz durch, und ich wusste einfach, es lohnt sich dann doch, auf Gott zu vertrauen, und Gott findet es mega scheiße, wie die Situation ausgegangen ist mit meinem Patenonkel. Aber Gott ist mit uns oder ist in dem Fall mit mir gewesen, auch in dieser Situation und hat mir auch von dem Schmerz, von dieser, ja, diese Last genommen und hat mich davon befreit und hat einfach mir neuen Mut geschenkt. Und irgendwie, obwohl ich, wie gesagt, anfänglich oder ja mega sauer sein könnte, habe ich dann einfach gemerkt, es lohnt sich wirklich, da voll auf Gott zu vertrauen, und habe dadurch auch voll den Frieden bekommen und konnte auch damit einigermaßen gelassen eigentlich auch, oder ja, mit Freiheit, mit persönlicher Freiheit in das Summer Team gehen und weiter auch an Sachen arbeiten und habe nicht meinen Kopf in allen möglichen Richtungen verstreut gehabt. Ja, genau.
Vielen Dank, Tim. Es ermutigt mich selbst auch sehr. Und ich finde es einfach auch ein Beispiel, ja, wie Gott eben unser Gegenüber sein kann und wie er auf unsere Fragen vielleicht, die wir im Leben haben, eben auch antworten kann. Von daher vielen Dank, dass du uns da teilhaben hast lassen. Ich möchte einfach noch beten am Ende. Vater, ich danke dir, dass du einfach unserem Leben Sinn geben willst, dass du unserem Leben ein Gegenüber sein willst. Ich danke dir, dass du in all den schweren Situationen unseres Lebens eben bei uns bist, dass du uns voll Liebe anschaust, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns manchmal vielleicht ja aus unserer Deckung holen willst. Aber ich danke dir einfach, dass wir bei dir geborgen sein dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen und dass bei dir unser Hunger eben gestillt werden kann. Und ich möchte dich bitten, dass wir eben nicht locker lassen, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben und dass wir einfach nach dir suchen und dass wir unser Leben auf dich aufbauen. Amen.